Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid und freut euch alle, die ihr zu Hause sitzt. Bei euch ist schön warm, bei uns ist irgendwie die Heizung ausgefallen, aber ich glaube, das Thema macht uns sicher warm. 1. Korinther 7. Korinther 7, Verse 1 bis 16. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es ja gut für den Menschen, keine Frau zu berühren. Um aber Unzucht zu vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die er ihr schuldig ist, ebenso auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann. Gleicherweise verfügt aber auch der Mann nicht selbst über seinen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, außer nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Fasten und dem Gebet widmen könnt. Und kommt dann wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht, um eurer Unenthaltsamkeit willen. Das sage ich aber aus Nachsicht und nicht als Befehl. Denn ich wollte, alle Menschen wären wie ich, aber jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Ich sage aber den Ledigen und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich, wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten, denn heiraten ist besser als in Glut geraten. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht scheiden soll von dem Mann, wenn sie aber schon geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann und dass der Mann die Frau nicht entlassen soll. Den Übrigen aber sage ich, nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und dies ist einverstanden, bei ihm zu wohnen, so soll er sie nicht entlassen. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat, der einverstanden ist, bei ihr zu wohnen, soll ihn nicht verlassen. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann. Sonst wären ja eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Wenn sich aber der Ungläubige scheiden will, so scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. In Frieden aber hat uns Gott berufen. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten kannst, oder was weißt du, Mann, ob du die Frau retten kannst? Spannender Text. Ich habe die Predigt meiner Frau zu lesen gegeben und sie hat gemeint, man kann mir ein bisschen schwer folgen und ich soll von hinten anfangen mit der Zusammenfassung. Und deshalb probiere ich das doch einfach mal aus. Zuerst die Zusammenfassung. Das Thema Ehe ist natürlich ein sehr großes Thema und am Anfang, wo es darum ging, sich vorzubereiten, habe ich so ein bisschen gedacht, ich bin da wahrscheinlich nicht der Richtige. In Bezug auf Ehe bin ich noch ein bisschen grün hinter den Ohren. Aber ich hab da mal ausgerechnet, im Februar, also nächsten Monat, sind wir dann 12 Jahre verheiratet. Schon mal ein Anfang. Aber ich habe dann die Statistik angeschaut. Es werden ja sehr viele Ehen geschieden. Und die Durchschnittslänge einer Ehe in Deutschland, also von 2020 habe ich noch keine Zahlen gefunden, aber 2019 waren es 14,8 Jahre, die Durchschnittslänge der Ehen. Also das heißt, viele Ehen werden ja vorher geschieden, das heißt, viele werden auch relativ spät geschieden. Also nach 25 Jahren oder so, man kann nicht irgendwann sagen, ich bin überm Berg, die Ehe ist jetzt ein Selbstläufer, sondern es werden auch Ehen noch sehr spät geschieden. Was ist wichtig in 1. Korinther 7? Ich denke, wichtig ist, 1. Korinther 7 nicht isoliert zu betrachten, als Abhandlung über Ehe und Sexualität. 1. Korinther 7 ist in erster Linie eine Antwort von Paulus auf eine konkrete Frage, die ihm die Korinther gestellt haben. Leider, oder Gott hat sicher darüber gewacht, ist uns diese Frage nicht bekannt. Was genau haben die Korinther gefragt? Aber der Text gibt Antworten für jeden, egal wo er steht. Wenn man verheiratet ist, dann ist die Frage, die der Text einem stellt, wie steht es um deine, wie steht es um eure Sexualität? Wenn man Single ist, dann stellt der Text die Frage, vielleicht bist du ja zur Ehelosigkeit berufen. Und dann ruft Paulus dir zu, das ist nicht der Plan B oder ja, wenn jemand übrig geblieben ist, sondern das ist eine super Sache, ein super Stand. Es ist gut, Single zu bleiben. Oder deine Ehe ist am Abgrund, am Ende. Auch dann ist der Text sehr deutlich. Er zeigt, welchen hohen Stellenwert die Ehe bei Gott hat. Scheidung ist kein Spaß und vor allem das Thema Wiederheirat ist kein Selbstläufer. Das ist die Zusammenfassung und damit steigen wir von vorne wieder ein. Der Korintherbrief ist ja eine Auseinandersetzung von Paulus und seinen Leuten mit den Korinthern und ich habe das schon mal gesagt, es ist schwierig zu sehen immer, wann zitiert er jetzt gerade die Meinung von der Gegenseite und wann redet er quasi aus seiner Sicht. Und genau das Problem habe ich bei diesem Text auch. Wir kennen den Brief nicht, den die Korinther an Paulus geschrieben haben, aber offensichtlich gab es diesen Brief, das steht in Vers 1, was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt. Also die haben ganz offensichtlich einen Brief an Paulus geschickt und da haben sie ein Thema angeschnitten. Und auf dieses Thema antwortet Paulus hier. Und dann ist die Frage jetzt, wie lange zitiert Paulus quasi im Folgenden aus diesem Brief und wann schwenkt er um und geht in seine Antwort über? Man kann sagen, er zitiert gar nicht, also er sagt nur, was das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, und dann kommt seine Antwort. Oder man sagt, er zitiert eine Zeit lang. Und wenn wir uns die Verse mal anschauen, also wer keine Bibel zur Hand hat, ist sinnvoll, jetzt eine Bibel sich zu holen. Ab wann fängt es an, dass Paulus antwortet? Also der erste Ansatz, er zitiert gar nicht, dann wäre seine Antwort würde beginnen mit, so ist es ja gut für den Menschen, keine Frau zu berühren. Das wäre quasi die Antwort von Paulus, die erste Variante. Die zweite Variante, er zitiert in Vers 1, also dann wäre das, so ist es ja gut für den Menschen, keine Frau zu berühren, das wäre so das Thema, was ihm die Korinther geschrieben haben. Und dann würde seine Antwort mit Vers 2 beginnen oder es geht noch länger, er zitiert auch noch in Vers 2 die Gedanken der Korinther und fängt dann in Vers 3 mit seiner Antwort an. Also da sind auch die Ausleger sich nicht einig, wie man es sehen soll. Ich würde auf jeden Fall den Vers 1 als Zitat sehen von den Gedanken der Korinther. Also nicht als Antwort von Paulus, sondern als Gedanken der Korinther. Warum? Was spricht dafür, das so zu sehen? Der Vers 1 ist eine einseitige Sicht. In der Antwort von Paulus schreibt er dann immer aus der Sicht von Mann und Frau und die Frage, die ihm da, oder das Thema, was da in Vers 1 angesprochen wird, ist, so ist es ja gut für den Menschen, keine Frau zu berühren. Das ist nur aus Sicht der Männer geschrieben. Die Antwort von Paulus geht dann Männer und Frauen. Also das spricht dafür, dass quasi die Vers 1 aus Sicht der Korinther geschrieben ist und in Vers 2 dann die Antwort beginnt. Das bringt ein bisschen Schwierigkeiten, wenn man das so sieht. Vers 2, um aber Unzucht zu vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Das ist aus Sicht beider Geschlechter, beider existierender Geschlechter geschrieben und daher würde ich da die Antwort von Paulus sehen. Und der Vers 2 deckt sich ziemlich mit Vers 9 und ich glaube Vers 9 sind sich alle einig, dass das dann schon die Antwortphase von Paulus ist. Und Vers 9 heißt, die Witwen und Singles, wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten, denn heiraten ist besser als in Glut geraten. Das deckt sich ziemlich mit der Aussage in Vers 2, um Unzucht zu vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Also die Antwort würde ich sehen ab Vers 2. Das Problem, was man dann kriegt, ist eine bisschen verquere Sicht. Warum sollte jeder Mann eine Frau haben? Warum sollte jede Frau einen Mann haben? Wegen der Unzucht. Wann sollte man heiraten? Wenn man sich nicht enthalten kann. Also ein bisschen eine verquere Sicht. Wäre ein interessanter Heiratsantrag, ne? Ich kann mich nicht enthalten. Willst du mich heiraten? Och, ich kann mich ganz gut enthalten. Vielleicht muss ich eine andere suchen. Bisschen schwierige Sicht. Ich habe es in der Zusammenfassung schon gesagt, Paulus macht in 1. Korinther 7 keine Abhandlung zum Thema, wie soll die Beziehung zwischen Mann und Frau sein. Das macht Paulus und macht die Bibel an anderen Stellen. Epheser 5 zum Beispiel, da kommen wir noch später dazu. Und wenn man nicht aufpasst, dann kann man aus 1. Korinther 7 ziemlich verquere Ansichten ableiten. Man findet hier Argumente für das Zölibat, man findet Argumente dafür, den Partner als Sexobjekt zu sehen. Er ist dafür da, dass ich nicht in Unzucht falle. Oder man könnte Paulus eine Ehefeindlichkeit unterstellen, nach dem Motto, die Ehe ist der schlechtere Weg. Das ist hier sicher nicht gemeint. 1. Korinther 7 ist in eine spezielle Situation reingeschrieben. Offensichtlich gab es in Korinth Stimmen, die sagten, es ist besser, keine Frau zu berühren. Vers 1, was das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es ja gut für den Menschen, keine Frau zu berühren. Das waren wohl Männer, die ihm das geschrieben haben. Und aus der Antwort von Paulus kann man Rückschlüsse ziehen, dass es wohl verheiratete Männer waren, die das geschrieben haben. Also verheiratete Männer haben sich ihren Frauen entzogen, kein Sex, weil das besser ist, weil das heiliger ist. Das erschien den Korinthern so. Und in diese Situation hinein redet Paulus. Und deshalb bringt er auch das Argument mit der Unzucht. Wenn er das tut, wenn er so lebt, dann öffnet ihr der Unzucht Tür und Tor. Vers 2 bis 3, na bis 5 sogar. Um aber Unzucht zu vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die er ihr schuldig ist, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann. Gleicherweise verfügt aber auch der Mann nicht selbst über seinen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, außer nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Fasten und dem Gebet widmen könnt und kommt dann wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht, um eurer Unenthaltsamkeit willen. Das ist die Antwort von Paulus auf dieses Thema. Was kann man aus diesen Versen mitnehmen, diesen ersten 5 Versen? Sex ist eine wunderbare Sache, kann man mitnehmen, wer das noch nicht weiß. Paulus zeigt, dass Sex nichts Schmutziges oder Unheiliges oder sogar Sündiges ist, wenn es in der Ehe geschieht. Im Gegenteil, es ist nicht gut, verheiratet zu sein und keinen Sex zu haben. Es sei denn nach vorheriger Übereinkunft. Also die Ehepaare kriegen eine Hausaufgabe. Das ist ein Schutzmantel für die Ehe. Das steht in Vers 5b, kommt nach Übereinkunft wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht, um eurer Unenthaltsamkeit willen. Ein Schutzmantel für die Ehe. Eine wunderbare Sache, die sich Gott da hat einfallen lassen. Und jetzt kommen wir zu einer Stelle aus Epheser 5, wo es ist ein bisschen eine komplettere Abhandlung über die Ehe steht, Epheser 5, Vers 31 und 32. Und der Vers 31 ist eigentlich ein Zitat aus 1. Mose 2, Vers 24. Der kommt sicher dem einen oder anderen bekannt vor. Epheser 5, 31 und 32. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Und dann sagt Paulus dazu in Vers 32, dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Achtung, wieder ein Geheimnis, von dem wir es schon mal hatten. Mann und Frau werden ein Fleisch, aus Zweien wird eins. Und Paulus deutet dieses Bild auf Christus und die Gemeinde. Aus zwei wird eins. Eine wunderbare Sache, was in der Ehe abgebildet ist. Damit zurück zum Text. Wir sind mittlerweile in Vers 6 angelangt. Das sage ich aber aus Nachsicht und nicht als Befehl. Denn ich wollte, alle Menschen wären wie ich, aber jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Ich sage aber den Ledigen und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten, denn heiraten ist besser als in Glut geraten. Interessant ist, dass Paulus hier so verschiedene Kategorien bildet. Also das, was wir die ersten 5 Verse gelesen haben, sagt er hier in Vers 6, das sagt er aus Nachsicht und nicht als Befehl. Das, was dann kommt, also ab Vers 6, ist dann im Umkehrschluss ein Befehl von Paulus. Dann heißt es in Vers 10, den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr. Also da wechselt er, nicht mehr Paulus gebietet, sondern der Herr gebietet. Und in Vers 12 wieder zurück, den Übrigen aber sage ich, nicht der Herr. Also wieder Paulus, der Apostel Paulus gebietet. Und ich denke, man darf daraus nicht ableiten, dass das eine wichtiger oder richtiger ist, dass die Kategorie quasi die Wichtigkeit ist. Das ist nicht so wichtig, das ist nur so ein Hinweis, das gebiete ich und das gebietet sogar der Herr und dann wieder zurück. Das ist quasi nicht die Wichtigkeit, die Kategorie, sondern die Kategorie ist, was ist seine Quelle und was ist seine Motivation, was zu sagen. Warum sagt er die ersten 5 Verse, wo es darum geht, dass man in der Ehe sich nicht einander enthalten soll? Er sagt es in Vers 6 aus Nachsicht. Weil Paulus weiß, dass wir Menschen schwach sind, besonders in Bezug auf sexuelle, körperliche Versuchung. Das Folgende, ab Vers 6, sagt Paulus dann aus seiner Sicht. Ich wollte, alle Menschen wären wie ich, aber jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Ich aber sage den Ledigen und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten, denn heiraten ist besser, als in Glut geraten. Paulus sagt, ich wollte, alle Menschen wären wie ich. Wieder glaube ich nicht, dass es eine Wertung ist, dass Paulus sagt, alle müssten so sein wie ich, das wär super. Wenn das nämlich so wäre, alle wären Singles, dann wäre die Weltbevölkerung nach einer Generation vorbei. Und nicht Paulus entscheidet, in welchem Stand jemand lebt, sondern Gott entscheidet, in welchem Stand jemand lebt. In Vers 7b, jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Also Gott gibt die Gabe der Ehelosigkeit. Und später heißt es ja, dass der Herr gebietet, also Jesus sagt auch viele Sachen zum Thema Ehe und Ehescheidung. Und eine wichtige Passage steht in Matthäus 19. Und hier möchte ich zum Thema Ehelosigkeit Matthäus 19 ab Vers 10 lesen. Zu dem Teil davor kommen wir nachher noch. Ab Vers 10 heißt, da sprechen seine Jünger zu ihm, also nachdem Jesus sowas über die Ehe und Ehescheidung gesagt hat, da sprechen seine Jünger zu ihm, wenn ein Mann solche Pflichten gegen seine Frau hat, so ist es nicht gut zu heiraten. Er aber sprach zu ihnen, nicht alle fassen dieses Wort, sondern nur die, denen es gegeben ist. Denn es gibt Verschnittene, die von Mutterleib so geboren sind, und es gibt Verschnittene, die von Menschen verschnitten sind, und es gibt Verschnittene, die sich selbst verschnitten haben, um des Reiches der Himmel willen. Wer es fassen kann, der fasse es. Verschnittene sind im direkten Übersetzt eigentlich Eunuchen, quasi Eunuchen, aber wenn man es nicht direkt übersetzt, sondern überträgt, dann heißt es in manchen Bibeln auch Ehelose, heute wird man Singles sagen. Also es gibt Singles von Mutterleib an und es gibt Singles, die durch Menschen so geworden sind und es gibt Singles, die um des Reiches der Himmel willen Singles sind. Interessanter Gedanke. Paulus wird gern Ehefeindlichkeit oder auch Frauenfeindlichkeit nachgesagt. Das stimmt mit Sicherheit nicht. Aus meiner Sicht bricht Paulus hier eine Lanze für die Singles. Wenn es diese Stelle in 1. Korinther 7 nicht gäbe, würden sich viele Singles wahrscheinlich minderwertig vorkommen. Es gibt ja diese großen Linien in der Bibel, Gott schafft den Mann und dann die Frau, dieses Wort von am Anfang, ne, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist, 1. Mose 2, Vers 18, dann stiftet Gott diesen Bund der Ehe und dann macht er noch das, im Prinzip Das wichtigste Bild, Christus und die Gemeinde, spiegelt sich wieder in dem Einswerden von Mann und Frau. Also die ganz großen Linien in der Bibel haben mit dieser Einheit zu tun, mit der Ehe zu tun. Und als Single könnte man dann sagen, na toll, ich bin dann so ein halbes Bild, bei mir fehlt die Hälfte. Und hier springt Paulus ein. Und er sagt, er ist überzeugt von seinem Stand, in dem er ist. Vers 7, ich wollte, alle Menschen wären wie ich. Oder Vers 8, ich sage den Ledigen und Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Es ist gut. Es ist gut, zu bleiben wie Paulus. Warum ist es gut? Da fehlt doch was in der Schöpfungsordnung. Da fehlt doch was an dieser Einheit aus zwei mach eins. Da fehlt was von dem Bild Christus und die Gemeinde. Das ist nur Christus oder nur die Gemeinde. Da fehlt was. Was sind die Vorteile vom Single-Bleiben? Dazu muss ich ein bisschen das von nächster Woche aufgreifen. Die Stelle von nächster Woche in Korinther 7, 32 bis 34. Aber ich lese es nur und sage nicht viel dazu, dass du das nächste Woche noch genug da ist. 1. Korinther 7, 32 bis 34. Ich will aber, dass ihr ohne Sorgen seid. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefällt. Der Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie er der Frau gefällt. Es ist ein Unterschied zwischen der Ehefrau und der Jungfrau. Die Unverheiratete ist besorgt um die Sache des Herrn, dass sie heilig sei, sowohl am Leib als auch im Geist. Die Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie sie dem Mann gefällt. Mehr will ich dazu eigentlich nicht sagen, weil es nächste Woche dran ist. Aber unverheiratet bleiben hat Vorteile. Aber sehr wichtig sehe ich die Aussage, die Paulus in Vers 7 macht, wo es heißt, jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Also wir müssen uns von dem Gedanken der Wertigkeit verabschieden. Gott gibt es dem einen so, dem anderen so. Damit gehen wir wieder weiter im Text. Wir haben noch ein bisschen Themen vor uns. Vers 10. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht scheiden soll von dem Mann. Wenn sie aber schon geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann und dass der Mann die Frau nicht entlassen soll. Also nochmal, dass hier steht, der Herr gebietet, hat aus meiner Sicht nichts damit zu tun, dass das jetzt wichtiger oder richtiger ist als das, was davor gesagt ist, sondern Paulus sagt das, um seine Quelle zu nennen. Hier bezieht er sich direkt auf den Herrn, auf Jesus, was er gesagt hat. Und Jesus hat öfter mal was zum Thema Ehe und Ehescheidung gesagt und eine sehr wichtige Stelle steht eben in Matthäus 19. Und wenn wir die Passage, wir haben den Schluss vorhin gelesen, wenn wir jetzt ab Vers 3 lesen, dann hören wir, was Jesus zu dem Thema Ehe und Ehescheidung gesagt hat. Da traten die Pharisäer zu ihm, versuchten ihn und fragten ihn, ist es einem Mann erlaubt, aus irgendeinem Grund seine Frau zu entlassen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang als Mann und Frau erschuf und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Das scheint ein sehr wichtiger Vers in Bezug auf Ehe zu sein. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch, was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Da sprachen sie zu ihm, warum hat denn Mose befohlen, ihr einen Scheidebrief zu geben und sie zu entlassen? Er aber sprach zu ihnen, Mose hat euch wegen der Härtigkeit eures Herzens erlaubt, eure Frauen zu entlassen, von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Ich sage euch aber, wer seine Frau entlässt, es sei denn wegen Unzucht und eine andere heiratet, der bricht die Ehe und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Das sind harte Worte. Erstens, lasst euch nicht scheiden. Zweitens, wenn ihr geschieden seid, heiratet keine oder keinen anderen. Aus Sicht der Bibel wird eine Wiederheirat wesentlich deutlicher abgelehnt als eine Scheidung. Wenn es nicht mehr geht, dann gibt es die Option der Scheidung. Das ist nicht gut, ausdrücklich. Das ist nicht das, was Gott will. Das ist nicht das, was sich der Schöpfer gedacht hat, aber es ist eine Option. Prinzipiell ist aber die Scheidungsrate sicher viel zu hoch. In Deutschland, wieder 2019, waren es 36%. Das ist über ein Drittel. Also jede dritte Ehe wird geschieden. Unter Christen habe ich für Deutschland keine Zahlen gefunden. Prinzipiell ist die Scheidungsrate sicher viel zu hoch für das, dass es so eine Notoption ist. Die Option der Wiederheirat gibt es per se in der Bibel nicht. Es gibt dazu ein paar Ausnahmen, die man sich dann im Detail anschauen muss. Aber das soll hier nicht das Thema sein. Aber per se die Option der Wiederheirat wird an mehreren Stellen ausgeschlossen. Ab Vers 12 geht es weiter. Den Übrigen aber sage ich, nicht der Herr. Wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und dies ist einverstanden, bei ihm zu wohnen, so soll er sie nicht entlassen. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat, der einverstanden ist, bei ihr zu wohnen, soll ihn nicht verlassen. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann. Sonst wären ja eure Kinder unrein. Nun aber sind sie heilig. Wenn sich aber der Ungläubige scheiden will, so scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. In Frieden aber hat uns Gott berufen. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten kannst, oder was weißt du, Mann, ob du die Frau retten kannst? Hier ist dann schon eine Ausnahme genannt. Wenn sich ein Ehepartner trennt, weil der andere Christ geworden ist, wenn also der Glaube das Problem ist, dann ist der Christ gewordene Teil nicht gebunden, in Vers 15. Wenn sich aber der Ungläubige scheiden will, so scheide er sich, der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. Und sonst wechselt Paulus hier ab Vers 12 wieder die Kategorie. Er wechselt wieder, jetzt spricht nicht mehr der Herr, sondern Paulus spricht wieder. Eigentlich aber auch eindeutig, was er hier sagt. Es gibt immer wieder Fälle, wo sich nur ein Teil eines Ehepaares bekehrt und dann liegt es eigentlich an dem nichtchristlichen Teil, ob die Ehe weiter besteht. Der christliche Teil soll alles dafür tun, dass die Ehe weiter besteht, aber es liegt eigentlich an der Entscheidung des nichtchristlichen Teils, ob die Ehe weiter besteht. Und wenn wirklich der Konflikt zwischen den Ehepartnern das Thema der Glaube des einen ist, dann ist eine Scheidung manchmal sogar sinnvoll. Vers 16, denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten kannst, oder was weißt du, Mann, ob du die Frau retten kannst? Man weiß es nicht. Das ist hier in Bezug auf Verheiratete gesagt. Ich denke, es gilt aber auch und vielleicht sogar noch viel mehr für Singles. Das ist eines der größten Eigentore, was man sich, glaube ich, im Leben schießen kann, ist, wenn man sich an einen nichtgläubigen Partner bindet. Dazu gibt es auch viele Aussagen in der Bibel. Und dass man sich dann einredet, der könnte sich ja irgendwann bekehren, ist eine Lüge. Man weiß es nicht. Das heißt es hier in diesem Vers. Du weißt es nicht, ob er sich bekehrt. Und die Bibel rät deutlich davon ab, das zu tun, sich an einen unverheirateten Partner zu binden. Jetzt kommen wir wieder zu der Zusammenfassung. Der eine oder andere kann sich hoffentlich noch daran erinnern. Wichtig ist, 1. Korinther 7, nicht isoliert als Abhandlung über die Ehe und auch Sexualität zu sehen. 1. Korinther 7 ist in erster Linie eine Antwort auf eine konkrete Frage und daher ein bisschen einseitig und speziell in eine Richtung. Eine konkrete Frage, die Korinther dem Paulus gestellt haben und Paulus antwortet auf diese Fragestellung. Und gefühlt habe ich jetzt den Text so ein bisschen aufgebrochen. Wir sind einmal zusammen durchgegangen durch die einzelnen Themen. Man weiß jetzt, was drinsteht und ich möchte euch einladen und motivieren, euch mit dem Text nochmal auseinanderzusetzen. Da steht für jeden was drin. Für die, die verheiratet sind, steht drin, wie steht es um deine, um eure Sexualität. Für die, die Singles sind, steht drin, prüfe, ob du vielleicht zur Ehelosigkeit berufen bist. Und dann sagt Paulus dir, das ist nicht was Schlechteres, das ist nicht Plan B, das ist nicht der Rest eben, sondern das ist eine super Sache. Paulus wünschte, alle wären wie er. Das ist nicht der Trostpreis. Und drittens, wenn deine Ehe am Abgrund ist, dann ist der Text ebenfalls sehr deutlich. Er zeigt den hohen Stellenwert der Ehe, die Ehe bei Gott hat, dass Scheidung kein Spaß ist und dass Wiederheirat nicht ein Selbstläufer ist. Wenn ich nochmal den Gedanken aufgreifen darf, dass man quasi ab und zu sein Leben von der Ewigkeit her betrachten sollte, dann glaube ich, dass wenn wir mal bei Gott sind, dass wenn wir verheiratet sind, eine der wichtigen Fragen, die Gott uns stellen wird, ist, wie war denn das in deiner Ehe? Wie hast du deine Ehe gelebt? Diese aus zwei mach eins, wie war das bei dir? Ich denke, eine gesunde, intakte Ehe ist ein sehr wichtiger Baustein für unser Leben, wenn man verheiratet ist. Und ich finde, wir haben jetzt eine Verlängerung vom Lockdown nochmal gekriegt, nochmal ein paar Wochen obendrauf. Und ich glaube, es ist auch eine Chance, einfach in unsere Ehen zu investieren. Dass, wenn man sich nicht so viel mit anderen beschäftigen kann, kann man sich intensiver mit seinem Ehepartner beschäftigen. Dazu wünsche ich Gottes Segen. Amen.